Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe heute Peggy Steffen bei mir, unsere Leiterin Risikomanagement, denn es geht um das Thema Darlehensfonds, Kreditfonds, Private Debt, Gesellschafterdarlehen, all diese Dinge, wie passen die zusammen, wie überschneiden die sich, was ist damit eigentlich gemeint? Und Anlass ist die Verabschiedung der AIFMD-Richtlinie, die ist vor 2 Wochen in Kraft getreten, nämlich genau am 15. April. Und wird innerhalb der nächsten 2 Jahre in deutsches Recht umgesetzt. Es gibt bei diesem Thema eine ziemlich große, um nicht zu sagen babylonische Begriffsverwirrung. Peggy, wie heißt es denn jetzt eigentlich? Sind das jetzt Kreditfonds oder sind es Darlehensfonds? Was ist denn da der richtige Begriff?
Also wenn wir ausgehen von der deutschen Regulierung im KGB, dem Kapitalanlagegesetzbuch, da gibt es den Fondstyp Kreditfonds oder Darlehensfonds gar nicht. Auch Private Debt wird dort nicht definiert, sondern wir kennen dort nur den Begriff der Darlehensgewährung. Also ein Fonds gewährt einem Dritten ein Darlehen aus den Geldern, die von den Anlegern eingesammelt werden. Oder ich darf eben auch als sogenannte unverbriefte Darlehensforderung auch sozusagen investieren als Fonds in solche Vehikel. Oder ich darf eben auch als Teil der Darlehensgewährung Gesellschafterdarlehen gewähren. Das heißt, wenn der Fonds eine Beteiligung hält an einem Unternehmen, darf der Fonds eben auch dieser Beteiligungsgesellschaft dann ein Darlehen gewähren. Also das sind die 3 Begrifflichkeiten: unverbriefte Darlehensforderung, Darlehensgewährung und Gesellschafterdarlehen.
Also eigentlich wäre es richtig, von Darlehensfonds zu sprechen. Im BGB gibt es ja auch den Begriff Kredit gar nicht. Da spricht man ja immer von Darlehen.
So kann man es vielleicht runterbrechen, genau.
Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist Darlehen doch häufig das, was rausgeht, also das Kapital, das ich anderen gebe, während das Kapital, das ich aufnehme, dann doch eher als Kredit bezeichnet wird.
Genau, wenn wir mal ins Gesetz reinschauen, gibt es dann häufig die Kreditaufnahmegrenze und
genau.
Das ist das, was an Fremdmitteln sozusagen in den Fonds hineinläuft.
Das ist ja ein bisschen wie im Englischen mit der Unterscheidung zwischen Loan und Borrow. Da macht man ja auch einen Unterschied, ob ich Geld gebe oder Geld nehme, was im Deutschen ja manchmal ein bisschen vermischt wird. Es wird ja alles als Leihen bezeichnet. Aber da gibt es offensichtlich schon diesen Unterschied auch in den Kapitalanlagegesetzen in Deutschland zwischen Kredit und Darlehen. Also eigentlich wäre es ein Darlehensfonds. Sie sprachen ja schon die unverbrieften Darlehensforderungen an. Was ist nun genau Private Debt?
Private Debt, auch das, wie gesagt, ist nicht legal definiert, sondern wenn man es jetzt mal streng übersetzt, ist das privates Fremdkapital. Und darunter versteht man ganz viele verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Das können eben solche unverbrieften Darlehensforderungen, Darlehensgewährung, Gesellschafterdarlehen sein. Das kann aber auch zum Beispiel eine Schuldverschreibung sein oder solche als Wertpapier verbriefte Vehikel. Auch das könnte man durchaus darunter verstehen, wenn die letztendlich nicht über eine Börse gehandelt werden.
Daher Private. Das ist ja ein Anlagesegment, eine Anlageklasse, die in den letzten Jahren sehr, sehr populär war. Weltweit reden wir inzwischen von 1.700 Milliarden Dollar Assets under Management in Private Debt. Das sind immerhin 2,5% des globalen Fondsvolumens. Und in Europa ist es nicht ganz so viel, aber auch immer noch sehr viel mit 410 Milliarden Assets under Management in der Anlageklasse Private Debt. Und die Tendenz ist weiter steigend. Es gibt zwar jetzt wieder Zinsen, aber das ficht die Beliebtheit von Private Debt in keinster Weise an. Sie sprachen auch schon von Gesellschafterdarlehen. Ein Gesellschafterdarlehen ist ja auch wieder ein Darlehen. Gesellschafterdarlehen an wen? Wer gibt da wem ein Darlehen bei einem Gesellschafterdarlehen?
Also das Gesellschafterdarlehen kennen wir im Prinzip aus dem Bereich der offenen Immobilienfonds. Dort hat es die größte praktische Bedeutung. Da investiert der Immobilienfonds in eine Beteiligungsgesellschaft, die zu dem Zweck gegründet wurde, Immobilien zu erwerben. Und zur Finanzierung dieser Immobilien gewährt der Fonds sozusagen aus seinen eigenen Mitteln dieser Gesellschaft dann ein Darlehen.
Das heißt, statt die Immobilie direkt in den Fonds zu kaufen, kauft man Gesellschaftsanteile und die Gesellschaft bekommt dann auch häufig zusätzlich ein Darlehen aus dem Fondsvermögen. Dann haben wir jetzt schon mal die wichtigsten Begriffe, glaube ich, auseinandergehalten. Und jetzt stelle ich mir die Frage, diese Private Debt Anlageklasse, geht das eigentlich in einem OGAF-USITS-Fonds? Das ist ja nicht auf der Eligible Assets Liste drauf.
Also wenn wir hier über unverbriefte Darlehensforderungen sprechen und die reine Darlehensgewährung, ist das unter der OGAF-Richtlinie nicht erlaubt. Sondern wenn wir in Deutschland sind, da wurde durch das OGAF 5 Umsetzungsgesetz 2016 eingeführt, dass man sowas im Prinzip über den geschlossenen Spezialfonds nur machen darf, also die reine Kreditvergabe.
Kommen wir später noch drauf. Also im Moment ist es so, dass ich Gesellschafterdarlehen oder auch Private Debt nur in AIFs verpacken kann. So haben wir es zum Beispiel im offenen Immobilienfonds. Der offene Immobilienfonds ist ja ein AIF. Da geht das. Richtig. Aber in einem USITS, in einem OGA-Fonds geht es nicht. Dann, Sie haben schon gesagt, was geht heute eigentlich in Deutschland? Weil wir haben ja schon seit März 2016 die Möglichkeit im KAGB in bestimmten Umfang Darlehen zu gewähren durch Fonds. Was ist also da heute möglich?
In Deutschland haben wir im Prinzip nur das Vehikel des geschlossenen Spezialfonds, der reine Darlehensgewährung machen darf, wenn wir jetzt nicht über Gesellschafterdarlehen sprechen. Der darf auch unverbriefte Darlehensforderungen erwerben und auch Gesellschafterdarlehen vergeben. Aber wenn wir es jetzt nur auf die reine Darlehensvergabe abgeben, darf das nur der geschlossene Fonds machen. Eine Ausnahme gibt es seit dem Fondsstandortgesetz mit dem Entwicklungsförderungsfonds, aber der hat jetzt keine wirkliche praktische Bedeutung. Der kann auch als offener Spezialfonds aufgelegt werden. Ansonsten im offenen Spezialfondsbereich darf man nur Gesellschafterdarlehen gewähren. Das darf sowohl der allgemeine offene Spezialfonds als auch der Spezialfonds mit festen Anlagebedingungen. Und der darf sozusagen in unverbriefte Darlehensforderungen investieren.
Aber er ist kein echter Darlehensfonds, er ist kein echter Kreditfonds.
Richtig.
Anders der geschlossene Spezialfonds. Also der geschlossene Spezialfonds ist das, was man auf Englisch als Loan Originating Fund bezeichnet.
Richtig.
Der offene darf das nicht.
Genau.
Der darf nur wie zum Beispiel ein offener Immobilienfonds Gesellschafterdarlehen vergeben oder eben unverbriefte Darlehensforderungen kaufen.
Genau.
Das Volumen ist nicht allzu groß. Ne? Wir haben da, glaube ich, jetzt 28 Milliarden.
Genau, das ist ein Anteil von 1,4% der Spezialfonds und ist jetzt noch nicht so groß. Aber wie gesagt, wir sehen, dass da durchaus ein Interesse da ist für diese Asset-Klasse.
Ja. Und wie schaut es mit Publikumsfonds aus? Was ist heute möglich im Bereich der Publikumsfonds?
Da sprechen wir im offenen Bereich bei den sonstigen Sondervermögen nur über den Erwerb unverbriefter Darlehensforderungen. Und dann nur über die Vergabe von Gesellschafterdarlehen bei den offenen Immobilienfonds oder eben dann bei dem geschlossenen Publikumsfonds.
Also jetzt würde ich mal den geschlossenen Publikumsfonds, das sonstige Sondervermögen als kleine Nischen bezeichnen, sodass also der Hauptanwendungsbereich Gesellschafterdarlehen in offenen Immobilienfonds sind.
Richtig.
Also mit anderen Worten, im Bereich der Publikumsfonds geht auch in Deutschland nicht allzu viel, obwohl, das muss man an der Stelle ja lobend erwähnen, das BMF da durchaus sehr großzügig und liberal war, damals 2016, was Kreditvergaben angegangen ist. Nämlich, ich glaube, ich kann mich noch erinnern, es lag an Irland, die Iren sind da vorgeprescht, haben einiges möglich gemacht damals, 2016, das ist ja nicht lange nach der Finanzkrise gewesen. Und da hatte Deutschland Angst, ins Hintertreffen zu geraten.
Man hatte eben dann gesehen, die Iren haben angefangen, dazu Regulierungsansätze festzulegen und da ist Deutschland nachgezogen. Und das war sicherlich auch nochmal ein Auswuchs der Finanzkrise, wo man eben dann auch Produkte schaffen wollte, um gerade auch institutionellen Anlegern Renditechancen zu ermöglichen und dort eben auch klare Vorgaben zu schaffen, unter welchen Voraussetzungen man solche Investitionen machen darf.
Wir haben schon gesagt, in den Spezialfonds liegen insgesamt 28 Milliarden Euro. Also 28 Milliarden Euro ist das Volumen von Darlehensfonds oder Kreditfonds in Deutschland. Ursache dafür ist, dass der allergrößte Teil der Kreditfonds in Luxemburg aufgelegt wird. Nämlich rund 70% sind in Luxemburg domiziliert. Warum hat Luxemburg die Nase vorn?
Sind im Prinzip drei Gründe. Der erste Grund ist steuerlich getrieben. Also da sprechen wir insbesondere über Gewerbesteuer. Und die Frage, ist die Kreditvergabe sozusagen gewerbesteuerpflichtig? Ist das eine gewerbliche Tätigkeit?
Ach so, wie bei einer Bank. Die Bank vergibt Darlehen, das ist natürlich auch ein Gewerbe, das Bankgeschäft, und die Banken müssen ja auch Gewerbesteuern bezahlen. Und da sieht das deutsche Finanzamt eine Parallele und sagt, naja, wenn jetzt ein Fonds ein Darlehen vergibt, dann muss das ja gleich behandelt werden wie bei einer Bank. Und deswegen muss Gewerbesteuer fällig werden.
Das ist bislang nicht ganz klar, wie man damit umgeht. Und aufgrund dieser Unsicherheit traut sich da keiner wirklich zu investieren und macht das lieber über Luxemburg. Und dort ist die CSSF vorgeprescht und hat gesagt, ab einer Mindestkreditvergabegrenze von 3 Millionen Euro waren es, glaube ich. Und wenn die Darlehensnehmer beschränkt sind in der Anzahl, dann falle ich eben nicht unter solche steuerrechtlichen Pflichten. Und das ist natürlich dann schon eine wesentliche Erleichterung.
Ja, ist wieder mal ein typischer Fall dafür, dass man in Berlin sich um die Wettbewerbsfähigkeit des Fondsstandorts Deutschland bemüht und aufsichtsrechtlich auch einiges möglich machen möchte, aber steuerlich dann der Fiskus wieder blockt und damit doch wieder der Standort Deutschland das Nachsehen hat.
Genau, und die anderen beiden Gründe, die sind dann aufsichtsrechtlicher Natur. Der erste Grund ist, in Luxemburg darf man auch offene Kreditfonds auflegen, was wir, wie gesagt, in Deutschland nur auf den geschlossenen Fonds beschränkt haben. Und das andere ist etwas, was wir in Deutschland auch festgelegt haben. Wir brauchen einen besonderen Risikomanagementprozess, der sozusagen nochmal die Kreditrisiken bewertet. Solche Regelungen habe ich in Luxemburg bislang nicht gesehen. Und die BaFin hat hier ganz konkrete Anforderungen in einem Rundschreiben festgelegt, die vergleichbar sind mit dem Bankkreditgeschäft, was eine Bank erfüllen muss. Also man braucht zum Beispiel auch ein Zweitvotum. Und das ist dann schon etwas, was gewisse administratorische Voraussetzungen beinhaltet und dann auch den einen oder anderen abschreckt.
Bevor wir auf die Möglichkeiten kommen, die durch die Umsetzung der AIFMD-Richtlinie entstehen, lassen Sie uns nochmal über den LTIF II sprechen. Im LTIF II sollen ja auch Kredite vergeben werden dürfen. Also insofern kann ja der LTIF auch zum Teil ein Kreditfonds werden. Ist das richtig?
Das ist richtig. Also sogar wenn wir im institutionellen Bereich sind, an professionelle Anleger den LTIF vertreiben, darf ich unbeschränkt Kredite vergeben.
Der noch dazu dann einen EU-Pass hat, was ja ein Publikums-AIF nicht hat.
Richtig. Insofern, man hat natürlich eine beschränkte Gruppe, an wen ich diese Kredite vergeben darf. Das sind dann bestimmte Unternehmen, eher aus dem kleinen, mittleren Unternehmensbereich, also keine Finanzunternehmen in dem Sinne. Aber man kann den LTIF auch als reinen kreditvergebenden Fonds ausgestalten.
Dann braucht man ja gar nicht mehr warten auf die Umsetzung der AIFM-Richtlinie. Wir haben ja dann LTIF 2. Wir können ja dann Kreditfonds in der Hülle eines LTIFs machen.
Ganz so einfach ist es nicht, weil die steuerlichen Regeln lösen sich auch nicht von selbst auf und die gelten dann auch für den LTIF. In Bezug auf die Anforderungen an den Kreditprozess muss man mal sehen, was die BaFin dann dazu sagt. Ich könnte mir vorstellen, dass die das gleichfalls auch für den LTIF einfordert. Und der LTIF ist auch ein AIF und der muss dann spätestens mit der Umsetzung der AIFM-Richtlinie dann auch die Anforderungen der neuen AIFM-Richtlinie dann erfüllen.
Also ich sehe schon, also wir müssen trotzdem auf die Umsetzung der AIFM-Richtlinie warten, also noch 2 Jahre. Bis April 26 muss die neue Richtlinie dann umgesetzt sein. Die ist insgesamt sehr liberal. Die ist erstaunlich großzügig, was die Möglichkeiten angeht, Darlehen zu vergeben. Warum sind die EU-Gesetzgeber so großzügig?
Ja, das war ein Ziel der Kapitalmarktunion, in dem man eben auch auf die Krisen der letzten Jahre reagiert hat und auch gesehen hat, die Regulierung im Bankenbereich wird immer strenger und gerade kleine und mittelständische Unternehmen bekommen kaum noch Kredite von den Banken und man will eben jetzt sozusagen das Vehikelfonds nutzen, um eben auch gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen zu fördern und dort eben auch Darlehen zu bekommen über Fondsinvestitionen und nicht über Banken. Das geht häufig viel, viel schneller und ist für die Unternehmen dann auch viel einfacher, so einen Prozess dann aufzusetzen, auch wenn dann eine Folgefinanzierung kommen muss. Also das geht dann häufig viel schneller über einen Fonds als über eine Bank.
Also zur Unterstützung der mittelständischen Wirtschaft und zur Förderung der Europäischen Kapitalmarktunion erlaubt der EU-Gesetzgeber jetzt Schattenbanken.
Ja, ganz so ist es nicht. Wie gesagt, es sind Grenzen gesetzt und im Prinzip will man ja auch dort sozusagen Schutzvorkehrungen einrichten.
Da kommen wir noch drauf. Aber eine Frage stellt sich schon. Die AIFM-Richtlinie ist ja eine Manager-Richtlinie. Das M steht für Manager. Das ist ja anders als die OGAF-Richtlinie, die Produkte definiert. Die AIFM-Richtlinie definiert Verhaltensregeln an den Manager. Jetzt reden wir aber hier über konkrete Produkte, wie einen Darlehensfonds. Steht da in der Richtlinie was drin?
Die AFMD-Richtlinie bleibt ihrer Linie treu und regelt nach wie vor nur den Manager und legt im Prinzip nur Anforderungen für den Risiko- und Liquiditätsmanagementprozess für solche darlehensgewährenden Fonds fest. Und sie definiert, was ein reiner kreditvergebender AIF ist, also ein Loan Originating AIF. Und das ist eben solcher, der seine Hauptanlagestrategie auf die Darlehensgewährung gesetzt hat oder eben mehr als 50% seines Kapitals an Kredite gibt.
Das heißt, die Definition der Produkte selbst erfolgt dann in der Umsetzung in Deutschland im KGB.
Genau, der nationale Gesetzgeber hat dann Spielraum. Die AIFM-Richtlinie richtet sich ja erstmal nur an professionelle Anleger und dann kann der nationale Gesetzgeber auch entscheiden, wie er dann im Publikumsfondsbereich zum Beispiel mit solchen Möglichkeiten umgeht.
Okay, fassen wir nochmal zusammen, was heute möglich ist, bevor wir dann darüber sprechen, was ab April 2026, wenn die AIFM-Richtlinie umgesetzt sein muss, vielleicht möglich werden wird. Also heute reine Kreditvergabe nur im geschlossenen Spezialfonds und im Publikumsfonds in Nischen wie in sonstigen Sondervermögen. Und das bekannteste Anwendungsbeispiel ist der offene Immobilienfonds mit der Vergabe von Gesellschafterdarlehen. Aber reine Kreditfonds gibt es bislang in Deutschland nur im geschlossenen Spezialfonds. Was kommt denn dann in 2 Jahren? Was wird denn dann alles möglich sein? Wir haben ja schon gesagt, die EU möchte die Wirtschaft fördern. Sieht man das in Berlin genauso?
Ja, in Berlin haben wir zumindest positive Signale aus dem BMF schon bekommen, dass man da durchaus bereit ist, flexible Vorschläge aufzugreifen. Und wir haben einen ziemlich langen Wunschzettel aufgemacht, der sozusagen die Möglichkeiten der AIFM-Richtlinie dann auch sowohl im Publikumsfonds als auch im Spezialfondsbereich öffnet. Das heißt, auch ein offener Publikumsfonds, der als reiner Kreditfonds ausgestaltet ist, sollte eigentlich dann auch in Deutschland möglich sein, wenn der Gesetzgeber dann auch mitspielt oder sogar als Beimischung dann für den offenen Immobilienpublikumsfonds, dass man da auch eine Kreditvergabe zulässt. Das steht auch auf unserer Liste. Oder dann eben auch im Spezialfondsbereich als offenes Fondsvehikel oder eben als Beimischung. Also da haben wir den ganzen Katalog an Möglichkeiten ausgeschöpft mit Vorschlägen, die wir jetzt gerade mit dem BMF diskutieren. Und dann werden wir schauen, was am Ende möglich ist und der deutsche Gesetzgeber zulässt.
Sehr großzügig angesichts der Tatsache, dass diese Anlagen illiquide sind. Wir reden hier ja von Private Debt und nicht von Public Debt. Gibt es da keine Sicherungsvorkehrungen hinsichtlich Liquiditätsmanagement?
Doch, das sind genau diese Anforderungen, die jetzt im AIFMD-Review strenger werden im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Beziehungsweise wenn wir über offene Fonds auch in Luxemburg sprechen, die AIFM-Richtlinie legt künftig dann fest, dass alle AIFs, und dazu gehören dann auch solche Darlehensfonds dazu, mindestens 2 Liquiditätsmanagement-Tools, also wie Swing Pricing, Gating, Rücknahmegebühren und so weiter haben müssen, neben der Aussetzung der Rücknahme. Also das ist für alle offenen Fonds verbindlich dann vorgeschrieben. Da wird es strenger. Also das heißt, wenn man so einen Darlehensfonds als offenen Fonds ausgestaltet hat, dann wird man hier nochmal Vorgaben bekommen, auch von der ESMA, was dann an Liquiditätsmanagement-Regelung noch zusätzlich ermöglicht wird.
Liquiditätsmanagement ist angesichts der illiquiden Assets, ich sagte es ja schon, Private Debt, aber auch letzten Endes das Vergeben von Darlehen mit dem entsprechenden Run-Risiken, sicherlich eines der Risiken. Und die Bankenregulierung spricht ja im Zusammenhang von kreditvergebenden Fonds von Schattenbanken. Was bedeutet denn das jetzt? Also es ist offiziell Wortlaut des Gesetzes, dass solche Fonds Schattenbanken sind. Ich dachte übrigens, Schattenbanken gäbe es nicht mehr. Ich dachte, das seien jetzt NBFIs, also Non-Banking Financial Institutions. Gibt es jetzt ja doch noch die Schattenbanken?
Das ist noch ein Restbegriff, der in der Bankenregulierung übrig geblieben ist. Und dort hat man das Instrument der Schattenbanken eingeführt, um Finanzstabilitätsmaßnahmen sozusagen einzuführen für Banken. Das heißt, Banken müssen Großkreditlimite festlegen. Und wenn Banken in bestimmte risikoreiche Instrumente investieren, dann müssen sie dann durchschauen auf deren Risiken und müssen eben diese Risiken auch auf diese Großkreditlimite anrechnen lassen. Und das bedeutet eben, wenn ein Fonds sozusagen als Anlagevehikel für eine Bank genutzt wird und der gewährt Kredite, an einen Dritten, dann gilt der dann auch als Schattenbank. So ist es im Moment dort festgelegt und macht aus Finanzstabilitätsgesichtspunkten sicherlich Sinn. Dann muss man sich natürlich als Bank überlegen, hat man dort genug Freiraum noch, um solche Limite ja freizuhalten für solche Fondsinvestitionen oder eben nicht. Aber im Prinzip ist das eigentlich eine Maßnahme, die zur Stabilität des Finanzmarktes beiträgt. Ansonsten ist es jetzt nicht wirklich in dem Sinne ein schlechter Begriff Schattenbank, sondern es ist ein hochreguliertes Produkt der Investmentfonds, beziehungsweise dann der Manager auch. Und auch die Risiken werden jetzt durch den IFMD-Review nochmal intensiv beschränkt, indem man dort noch zusätzliche Maßnahmen wie Leverage-Grenzen einführt, Diversifikationsvorschriften, an wen man überhaupt solche Darlehen vergeben kann. Also da gibt's jetzt noch viel mehr Vorschriften als das, was wir bislang im KGB stehen haben.
Aber es gibt ja auch nicht nur Risiken, sondern es gibt ja auch viele Chancen, insbesondere Renditemöglichkeiten. Deswegen setzen wir uns ja dafür ein, dass die zulässigen Anlagegegenstände zum Beispiel in offenen Immobilienfonds erweitert werden. Da setzen wir uns ja auch dafür ein, dass wir es in offenen Publikumsfonds machen dürfen, weil es eben alles auch positive Auswirkungen auf die Performance von Fonds hat. Und es einen globalen Wettbewerb gibt. Und da wollen wir natürlich als deutsche Fondsbranche nicht hinteranstehen.
Dafür hat eben auch der IFMD-Review auch noch durchaus anerkannt, dass auch die Gesellschafterdarlehen hier keine besonders großen Risiken in sich bergen. Und deswegen gibt es dort auch Erleichterungen. Das war ja auch unser Ansatz, gerade die bereits anerkannten Erleichterungen im deutschen Markt für Gesellschafterdarlehen dann auch auf EU-Ebene durchzusetzen. Also das haben wir jetzt im IFMD-Review auch geregelt. Dort gibt es Erleichterungen zum Beispiel auch für diesen Risikomanagement-Prozess, der jetzt auch explizit für alle vorgeschrieben ist. Und die große Frage ist am Ende nur, was wird aus der BaFin-Verlautbarung? Muss die nochmal angepasst werden? Da werden wir sicherlich nochmal mit der BaFin sprechen. Aber das gilt jetzt für alle. Und insofern, die Chancen sind da, aber die Risiken bleiben. Und da gilt es eben, wie bei jedem Fondsprodukt, ein angemessenes Risikomanagement System aufzubauen und alles im Blick zu haben.
Dann schauen wir mal, wie unsere Gespräche mit dem Finanzministerium laufen. Ihnen danke ich, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und Peggy natürlich für die vielen wertvollen Informationen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.